Wie sieben Schneider in den Türkenkrieg zogen. By Friedrich Reinhold Kreutzwald. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Wie sieben Schneider in den Türkenkrieg zogen. Es lebten einmal in alten Zeiten sieben Schneider, denen das Nadeln zuwider geworden war. Sie wollten höher hinaus. Von manchen tapferen Helden hatten sie erzählen hören und dann vernommen, dass im Türkenlande ein großer Krieg angebrochen sei und dass wackere Männer dahin gesucht würden. Bei dieser Nachricht schwoll unseren Männlein der Kamm. Sie wollten zu Felde ziehen, um sich die Sporen zu verdienen, und redeten darum untereinander wie folgt. »Wir stehen wohl auch unseren Mann. Bislang haben wir friedlich Löcher ins Zeug gestochen. Gehen wir jetzt mit stärkerem Spieß des Feindes Leiber zu durchbohren.« Sie ließen sich nun einen langen Lanzenschaft aus dem stärksten Eichenholz machen, dann vom Schmiede ihre sieben Scheren zusammenschweißen, zu einer Lanzenspitze zurechthämmern und an das Ende des Schafts festklopfen. Ehe sie sich auf den Weg machten, wurde gelost, wer von ihnen Obermann werden und als Führer vorangehen solle. Als das Los entschieden hatte, stellten sie sich in eine Reihe und nahmen gemeinschaftlich die schwere Lanze auf ihre Schultern, weil eben einem die Last zu schwer geworden wäre. Der erste, der durchs Los gewählte Hauptmann, der die scharfe Spitze der Lanze trug, wurde Nasenmann genannt, weil seine Nase den anderen den Weg zeigen sollte. Die fünf folgenden erhielten die Namen Einkraftmann, Zweikraftmann, Dreikraftmann, Vierkraftmann und Fünfkraftmann, was freilich nicht bedeuten sollte, dass einer von ihnen die Kraft von drei oder vier Männern gehabt hätte, sondern nur anzeigen, in welcher Reihenfolge sie marschieren müssten, damit gar keine Irrung entstehen könnte. Der siebente wurde Schwanzmann genannt, weil das hintere Ende des Lanzenschafts auf seiner Schulter lag. Die Kraftmänner aber mussten auch noch abwechselnd den Brotsack tragen, der eine ein Drittel des Tages, der andere das zweite Drittel und so weiter bis zum sechsten. Überdies hatte jeder ein Presseisen in der Tasche, damit nicht auf offenem Felde der starke Wind sie vom Wege fortblasen könnte. Es versteht sich übrigens von selbst, dass die Männer alle ebenso klug wie beherzt waren, da sie wohl sonst nicht gewagt hätten, eine so große Sache zu unternehmen, die ihnen auf jedem Schritte den Tod bringen konnte. So zum Kriege gerüstet, zogen alle sieben Männer an einem schönen Sommermorgen aus, nahmen zu rechter Zeit Frühstück und Mittagsmahl, ruhten dazwischen im Schatten der Gebüsche aus, eilten dann wieder weiter und wollten, wenn sie jemandem begegneten, nach dem besten Wege ins Türkenland sich erkundigen. Als sie so über Feld gingen, sah der Nasenmann und sahen auch die anderen einen Bauernhof unweit der Straße, und es wurde sofort beschlossen, zwei Männer auf Kundschaft auszuschicken, ob man da nicht noch Mundvorrat für die Reise bekommen könnte. Dreikraftmann und Fünfkraftmann gingen hin, um nachzusehen. Als sie zurückkamen, erzählten sie den anderen, dass sie auf dem Hofe nichts weiter gefunden als drei Weiber und einige Kinder, von Männern nirgends eine Spur. Der Nasenmann sagte, »Kriegsleute müssen Mut haben, also gerade auf den Feind los und wenn er noch so stark ist.« Die Männer stießen ein Freudengeschrei aus und stürmten auf den Bauernhof los. Als die Weiber die sieben Männer und die lange Lanze sahen, erschraken sie wohl im ersten Augenblick, aber ein Mütterchen, das natürlichen Scharfblick besaß, merkte sogleich, was für Männlein die Andringenden wären, und sagte deshalb zu den anderen Weibern, »Diese Feinde jagen wir mit dem Besenstiel zum Hofe hinaus«, nahm einen Besenstiel in die Hand, während ein anderes Weib eine Mistgabel, ein drittes eine Brotschaufel ergriff, und so stellten sie sich vor die Tür, den Feind erwartend. »Halt, Brüderchen«, rief der Nasenmann, »die Klugheit muß zuweilen den übermäßigen Mut zügeln, sonst könnte es Unglück geben. Wir haben nur eine Waffe, sie aber drei, und viele Hunde sind endlich auch des Bären tot. Kehren wir lieber um.« Die anderen fanden des Hauptmanns Rat lobenswert und machten sich deshalb so rasch davon, als ob sie Feuer in den Taschen hätten. Als der Schwanzmann nach einiger Zeit es wagte, über die Schulter zurückzublicken, sah er, dass ihnen kein Feind mehr auf der Ferse sei. Da hemmte man den Lauf und zog langsam weiter. Am Abend gegen Sonnenuntergang flog ein Mistkäfer über die Kriegsmänner hin. Sie hörten das Gesumme seiner Flügel, welches in der Abendstille so fürchterlich klang, dass die Männer schauderten. Der Nasenmann rief: »Brüderchen, der Feind kommt über uns! Ich höre schon sein Dröhnen!« Mit diesen Worten ließ er die Lanzenspitze von der Schulter gleiten und lief mit Blitzesschnelle davon. Die anderen dachten: »Unser Leben ist auch nicht zäher als seines«, warfen die Lanze von den Schultern und nahmen, wie ihr Hauptmann, die Flucht, der eine hierhin, der andere dorthin, wie es sich gerade traf. Der Nasenmann hatte eine leere Heuscheune gesehen und lief darauf zu, um eine Zufluchtsstätte zu finden. Als er aber hineinsprang, bemerkte er nicht, dass ein Rechen am Boden lag, der, als sein Fuß unversehens die Pflöcke berührte, in die Höhe schnellte und mit dem Stiele gegen sein Gesicht schlug. »Habt Erbarmen oder führt mich ins Gefängnis«, bat Nasenmann, »aber lasst mich leben.« Er hielt nämlich das Anprallen des Stiels für einen Schlag des Feindes. Nach einer Weile, als alles um ihn her still blieb, glaubte er, der Feind habe sich zurückgezogen und wagte nun, die Scheune zu verlassen. Inzwischen hatte nächtliches Dunkel sich über die Gegend gelagert. Wo sollte er jetzt seine Gefährten auffinden? Sie zu rufen wagte er nicht, denn auch die Feinde hätten seine Stimme hören können. Dieselbe Furcht verschloss den anderen Männern den Mund, so dass keiner ein Zeichen zu geben wagte. Dreikraftmann, der in einen Strauch von wilden Rosen geraten war, konnte jedoch das Stechen der Dornen nicht länger aushalten, sondern fing an, bitterlich zu weinen und den Feind, von dessen Lanzenspitzen er sich gequält glaubte, um Gnade zu bitten. »Gnade, Gnade, lieben Leute, es wäre schon an einer Lanze übergenug. Warum stecht ihr mich mit so vielen?« Als die Feinde aber nicht darauf hörten, nahm er Reißaus, bis er über den Schwanzmann stolperte und hinfiel. Aber beide wagten sich nicht weiter zu rühren, sondern dachten, wenn wir still bleiben, halten uns die Feinde für tot. So lagen beide bis zum Morgen, wo sie erst beim Schein der Morgenröte inne wurden, dass sie Freunde seien. Da nun ringsum nirgends mehr eine Spur vom Feinde zu erblicken war, so riefen sie auch den übrigen zu, die dann auch einer nach dem anderen herankamen. Keiner von allen hatte so viel Schaden genommen wie Dreikraftmann, dessen Körper an vielen Stellen zerkratzt war. Nasenmann sagte: »Ich weiß zwar nicht, wo ich verwundet bin, aber am Blutfuß merke ich, dass ich Schaden genommen habe, denn meine Hosen sind voll Blut.« Als man nachsah, fand sich, dass das Blut eine bräunlich-gelbe Farbe hatte, und Vierkraftmann sagte: »Der Geruch ist übler als der von Blut.« Nasenmann ging, seine Hose zu reinigen, und dankte seinem Glücke, als er sah, dass er nirgends eine Wunde hatte. Darauf beschlossen die Männer einmütig, von ihren ersten Kriegsdrangsalen zu Hause nichts zu sagen. Als die Lanze wieder aufgefunden war, setzten sich alle nieder, um sich durch einen Imbiss zu stärken, ehe sie weiterzögen. Da fiel es dem Nasenmann ein, die Kriegsleute zu überzählen, um zu sehen, ob der zweimalige Zusammenstoß Verluste gebracht habe. Es fand sich, dass ein Mann fehlte. Die anderen zählten ebenfalls, jeder der Reihe nach, und keiner brachte mehr als 6 heraus. Der 7. war verschwunden. Sie zählten so: »Ich bin ich, dann 1, 2, 3 bis zum 6. Wer von ihnen nun aber verloren gegangen war, konnte niemand sagen. Endlich kam einem von ihnen ein gescheiter Gedanke, wie angeblasen. Er sah am Boden einen kleinen Misthaufen und sagte zu den Kameraden: »Wenn jeder seine Nase hineinsteckte, so könnte man sehen, wie viele Löcher dadurch entstanden wären.« Sie taten es, und als man darauf die Nasenspuren nachzählte, da fanden sich, oh Freude, alle 7. Niemand aber konnte begreifen, woher der Irrtum gekommen, dass man beim Zählen nur 6 herausgebracht. Als sie weiterzogen, kamen sie an den Saum eines dichten Waldes, in welchen ein schmaler Pfad hineinführte. Hier wurde wieder Rat gepflogen, was besser wäre, auf diesem Pfade gerade durchzumarschieren oder den Wald in einer weiten Entfernung zu umgehen. Allein da keiner vorher wissen konnte, ob denn auch ein Weg um den Wald herumführe, so wurde endlich einmütig beschlossen, hindurchzugehen. Der schmale Pfad machte ihnen das Weiterkommen sehr beschwerlich, da sie unaufhörlich rechts und links mit den Händen die Zweige zur Seite biegen mussten. Sie konnten deshalb auch nicht weiter sehen, als die Nase reichte. Ohne aber auf Hindernisse und Dunkelheit zu achten, schritten sie mutig und tapfer vorwärts, so dass sie nicht früher gewahr wurden, dass ein Wolf mitten im Wege schlief, als Bissnasenmann schon den Fuß erhoben hatte, um darauf zu treten. Als er nun so plötzlich die greuliche Bestie zu seinen Füßen erblickte, rief er voll Schrecken: »Ein Seehund! Ein Seehund!« und sprang jäh zurück, so dass Einkraft- und Zweikraftmann auf ihre Hintermänner gedrängt wurden und die Männer sämtlich zu Boden fielen, bis auf Schwanzmann, der glücklicherweise aufrecht blieb, wodurch die Lanzenspitze auf den Wolf zu fallen kam. Gern hätten die Männer sämtlich die Flucht ergriffen, wenn die vor Schrecken erstarrten Beine sie hätten tragen wollen oder wenn der dichte Wald das Durchkommen gestattet hätte. Da also kein Entrinnen möglich war, so mussten sie notgedrungen bleiben und ruhig warten, bis der Seehund einen nach dem andern verschlingen würde. Nasenmann, welcher am nächsten stand, wunderte sich, dass das Raubtier sich nicht vom Flecke rühre, und klug wie er war, schloss er daraus sofort, dass ihre scharfe Lanze dasselbe im Schlafe getötet habe. Als er näher trat und das Tier untersuchte, fand er es entseelt, was freilich nicht von einer durch die Männer ihm beigebrachten Wunde herrührte, sondern schon einige Tage vorher eingetreten war. Nasenmanns Freude über dieses unerwartete Glück war grenzenlos. Als er aber über die Schulter blickte und seine Gefährten alle mit dem Gesicht auf dem Boden liegen fand, erschrak er von Neuem, weil er glaubte, dass sie durch sein Zurückprallen sämtlich vom Lanzenschaft durchbohrt seien, so dass sie daran stäken wie Strömlinge an der Stange. Er hub dann so bitterlich an, sein Herzweh zu klagen, dass der Wald ringsum von seinem Geschrei erscholl. Die anderen glaubten anfangs, dass er unter den Griffen des Tieres schreie und wagten deshalb nicht, sich vom Fleck zu rühren. Als aber das Geschrei andauerte, wurde ihnen so viel klar, dass doch aus dem Bauche des Tieres so lautes Schreien nicht an ihr Ohr dringen konnte. Die Dreisteren hoben die Köpfe etwas in die Höhe und lugten heimlich von unten herauf, um zu entdecken, warum denn ihr Hauptmann so schreie. Sobald sie inne wurden, dass der erschlagene Seehund weder Ohren noch Schwanz rührte und Nasenmann unversehrt neben ihm stand, sprangen sie wie der Wind vom Boden auf und eilten, sich die seltsame Sache anzusehen. Niemand von ihnen war im geringsten verletzt. Dass sie niedergestürzt, war einzig und allein deshalb geschehen, damit des greulichen Tieres Auge sie nicht erblicken sollte. Als sie nun zusammen das Untier, wofür sie den Seehund gehalten, zu untersuchen begannen, wo und wie tief ihr Schlachtspeer in dasselbe eingedrungen sei, erstaunten sie wohl sehr darüber, dass an dem Tiere auch nicht die mindeste Spur einer Wunde sichtbar wurde. Dreikraftmann sagte: »Ein Seehund hat doch nicht mehr als 2 natürliche Öffnungen, eine vorn, die andere hinten. Jetzt seht nach, in welche von beiden ist unsere Lanze eingedrungen?« Fünfkraftmann war näher getreten, und als er mit der Nase an den Seehund rührte, rief er: »Oho, Brüderchen, ihr seid auf dem Holzwege. Der Seehund ist schon längst krepiert, denn er stinkt.« »Ja«, sagte Dreikraftmann, »mir ist schon längst ein fauler Geruch wie von einer sauer gewordenen Strömlingstonne in die Nase gestiegen.« Die Männer fassten nun einmütig den klugen Beschluss, dem toten Seehund das Fell abzuziehen und dasselbe an der Lanze zu befestigen, damit alle Welt daraus ersähe, was für tapfere Taten sie verrichtet hätten. Den Leichnam ließen sie im Walde liegen, indem sie sagten: »Hat er früher Rinder und Pferde gefressen, so mögen sie jetzt ihn fressen.« Da nun aber der Abend hereinbrach und sie noch immer nicht wussten, wie weit der Wald sich noch erstrecken möchte, so mussten sie ihren Marsch beschleunigen, um vorwärts zu kommen. Nach einer Werst hörte der Wald auf, und sie kamen an ein Feld, auf dem nichts weiter wuchs als einiges Wacholdergebüsch. »Hier wollen wir zur Nacht bleiben«, sagte Nasenmann, »denn wir haben heute wie Männer uns gemüht und geplagt.« Während die anderen schliefen, sollte immer einer von ihnen abwechselnd Wache halten, damit ihnen kein Unheil über den Hals käme. Mitten in der Nacht, als gerade Dreikraftmann auf Wache stand, vernahm er ein schauerliches Getöse, weshalb er sogleich seine Gefährten weckte. Die Männer spitzten alle die Ohren, und von Zeit zu Zeit erscholl es »Plumps! Plumps!« als ob jemand einen schweren Stein aus einer Höhe zu Boden würfe. Einige hielten das Geräusch für so schlimm, dass es die Erde unter ihren Füßen erbeben mache. Was konnte das sein? Nasenmann fragte, ob einer sich getraue, dem Geräusche nachzugehen, um zu sehen, was es sei, aber keiner schien Lust zu haben, solch ein Wagnis zu unternehmen. Endlich sagte Dreikraftmann, der manchmal verwickelte Fragen sehr scharfsinnig zu lösen wusste, »Ich glaube zu wissen, was das Geräusch zu bedeuten hat. Des erschlagenen Seehundes Geist geht sicherlich als Gespenst um.« Als aber das Geräusch immer näher kam, sagte Schwanzmann, »Mir fällt etwas ein, wie wir unseres Gespenstes am besten Herr werden können. Die Gespenster müssen sich vor wilden Tieren fürchten. Ich wickele das Fell des erschlagenen Seehundes wie einen Pelz um mich und gehe auf allen Vieren dem Geräusch entgegen. Dann jage ich das Ding gewiss in die Flucht.« Der Anschlag gefiel den Männern, und so wurde Schwanzmann in das Seehundfell gewickelt. Und damit er auch sonst nicht ohne Schutz gegen Gefahren bleibe, nahmen die anderen die Lanze auf die Schultern und gingen in einem Abstand von 100 Schritten hinter ihm her. Schwanzmann war noch nicht weit gekommen, da sah er auf dem Felde ein gräuliches, fünffüßiges Tier, das hatte 2 lange Hörner und feurige Augen im Kopfe, die wie Kerzen weithin leuchteten. Wunderlich war sein Gang, die beiden Vorderfüße hob es zugleich auf, als wären die Beine zusammengewachsen, die Mittelfüße traten einer nach dem andern einher, der fünfte Fuß aber schien dazu vorhanden zu sein, dass ihn das Tier wie einen Flügel bald links, bald rechts schwinge, wahrscheinlich um die Bewegung des schweren Körpers zu erleichtern. Den Kopf hielt das Tier am Boden und brauchte ihn wohl dazu, den Körper vorn zu stützen. Als unser Freund das alles gesehen hatte, hielt er es für das Gescheiteste, so sacht als möglich zurückzugehen, ehe das grässliche Tier ihn erblicke. Als die anderen seinen Bericht gehört hatten, wurde sogleich beschlossen, das Weite zu suchen, damit das gräuliche Tier sie nicht fände. Hätte nicht die Furcht den Augen Schwanzmanns ein Blendwerk vorgemacht, so würde er ein Wesen gesehen haben, das weder ihm noch den anderen Angst erregt hätte, nämlich ein gekoppeltes Pferd, welches diese Nacht auf der Weide graste. Die vermeintlichen Hörner waren des Tieres Ohren, der Schwanz sein fünfter Fuß und die feurigen Augen hatte ihm die Furcht des Beschauers geschaffen. Am folgenden Tage ging ihre Reise glücklich vonstatten und es stieß ihnen weiter kein Hindernis auf als ein kleiner See, an dessen Ufer sie gegen Abend gelangten. Vom hohen Ufer aus gesehen wogte der blaue See vor ihren Augen, als ob ein Windstoß über die Wasserfläche hinfahre. Die in den Türkenkrieg ziehenden Männer ließen sich am Ufer auf den Rasen nieder und hielten Rat, wie sie hinüberkommen sollten, da nirgends in der Nähe weder Boot noch Kahn zu sehen war. Hätten sie gewusst, dass ihr Sitz nichts weiter als ein Erdhaufen war und der vermeintliche See ein Flachsfeld, das gerade mit blauen Blüten bedeckt war, so hätte ihnen das Ratschlagen weniger Kopfbrechen gekostet. Nasenmann sagte, »Hier hilft alles nichts. Über den See müssen wir. Wie sollten wir sonst nach Türkenland kommen? Hätte einer von uns die Stärke des Kalifsohnes, so könnte er uns mit Leichtigkeit über den See ans andere Ufer tragen. Oder ist jemand tüchtiger Schwimmer, der bringe die anderen der Reihe nach über den See aufs Trockene?« Dreikraftmann sagte, »Hast du die Stärke, so sei der Kalifsohn und trage uns durch den See. Oder bist du ein geschickter Schwimmer, so schwimm und nimm uns mit.« Fünfkraftmann aber, der gerade hinter seinem Rücken stand, stieß ihn vom Ufer. Oder richtiger gesprochen, vom Erdhaufen hinunter. Dreikraftmann erschrak anfangs nicht wenig. Als er aber merkte, dass er mit der Nase auf trockenem Rasen lag, fühlte er alsbald wieder Mut in sich und rief aus: »Wer ein wackerer Mann sein will, der komme mir nach!« Da stieß Nasenmann noch zwei Männer vom Ufer und die übrigen sprangen von freien Stücken hinunter. Außer einer kleinen Erschütterung verspürte keiner weiteren Schaden und alle waren froh, dass das Wagestück gelungen war und das gefürchtete Wasser sie nicht nass gemacht hatte. Die Lanze aber hatten die Männer am Ufer vergessen und mussten nun zurückgehen, um ihre Waffe zu holen, weil ein Krieger ohne Lanze ebenso wenig weiterkommt als ein Ackersmann ohne Pflug. Da der Abend angebrochen und eine geschützte Stelle zur Hand war, so wollten die Männer hier übernachten und nach gepflogener Beratung wurde ein Lager hergerichtet. Als die Kriegsmänner sich eben schlafen legen wollten, drang der Feind auf sie ein. Es war ein Bauer mit einem derben Knüttel auf der Schulter, der scheltend herankam. »Ihr Lumpengesindel«, rief er, »habt ihr nicht anderswo Raum, euch niederzulassen, als auf meinem Flachsfelde? Wartet, ihr Galgenschwengel, ich will euch den Rücken so blau schlagen wie die Flachsblüten.« Die Türkenbekämpfer aber dachten, besser Furcht als Reue, und ergriffen die Flucht, kaum dass sie noch zu viel Zeit hatten, die Lanze mitzunehmen. Sie hätten sich wohl auch zur Wehr setzen können, aber der Feind war so plötzlich und mit so wildem Grimm auf sie eingestürmt, dass es ihnen nicht beikam, den Kampf aufzunehmen. Erst nachdem sie einige Werst weit geflohen waren, fiel es ihnen ein, sich zur Wehr zu setzen, aber wo sollten sie jetzt den Feind hernehmen? Ebenso gut hätten sie die Luft greifen können. »Wir hätten ihn ja kurz und klein schlagen können«, sagte Nasenmann, »wenn er uns nicht so unvermutet über den Hals gekommen wäre.« Dreikraftmann sagte, »und was für einen Knüttel führte er! Ich danke meinem Glücke, dass er nicht dazu kam, meinen Rücken zu messen. Er hätte mir alle Knochen zu Brei geschlagen. Aber was meint ihr dazu, Kameraden, wenn wir morgen früh unsere Schritte wieder heimwärts lenkten? Der Teufel weiß, wie weit das Türkenland noch sein mag und was für Unglück uns noch zustoßen kann, ehe wir hinkommen.« Die anderen fanden sogleich, dass Dreikraftmanns Rat gut war. »Aber«, sagte Nasenmann, »den Weg, den wir gekommen sind, gehe ich nicht zurück. Da würden wir wie die Mäuse der Katze in den Rachen laufen und unsere Haut zu Markte tragen, weil der Mann mit dem Knüttel nicht verfehlen würde, uns durchzubläuen.« Alle mussten zugeben, dass Nasenmann recht hatte, und nachdem sie über die halbe Nacht damit zugebracht hatten, die Sache nach allen Seiten hin zu erörtern, wurde einmütig beschlossen, auf einem anderen Wege zurückzukehren. Da kamen sie denn nach einigen Tagen an das Ufer eines Sees, in welchem wirklich Wasser floss und also nicht bloß ein blauer Schimmer der Oberfläche sie täuschte. »Das ist also der Peipussee«, rief Vierkraftmann, der den Ort sogleich erkannte. »Aber hier müssen wir sehr vorsichtig sein, weil hier ein gar greuliches Untier wohnen soll. Ob Vierfüßler, Vogel oder Fisch kann ich nicht mit Sicherheit angeben, aber das habe ich aus alter Leute Mund vernommen, dass der Kalefsohn selber es nicht bezwungen hat.« Nasenmann stand eine Weile nachdenklich und sagte dann, »Wenn sich die Sache wirklich so verhält, wie du sagst, so müssen wir ihm entgegenziehen und ihm das Garaus machen. Diese Tat wird uns mehr Ehre und Ruhm bringen als einen Kampf gegen die Türken.« Als sie nun des Waldes ansichtig wurden, in welchem das Untier seinen Aufenthalt haben sollte, da sank ihnen freilich wieder das Herz in die Hosen, was übrigens auch anderen Wackeren begegnen kann. Dennoch wollten sie die Heldentat nicht aufgeben. »Wer kann wissen, ob wir mit dem Leben davonkommen?« sagte Nasenmann. »Der Tod kümmert sich nicht um des Menschen Alter, sondern rafft dahin, wen er eben packt. Nun wollen wir aber nicht mit leerem Magen aus dieser Welt scheiden. Darum, ihr Brüderchen, setzen wir uns nieder und verzehren wir vor unserem Ende noch einmal unser Brot. Vielleicht«, hier stürzten ihm Tränen aus den Augen, »ist es unsere letzte Mahlzeit.« Da wurde den Männern gar wehmütig ums Herz, als sie ihres Anführers Betrübnis sahen und als sie daran dachten, dass, wenn das heutige Brot gegessen sei, sie wohl kein neues mehr backen würden. Während sie sich so über den Tod unterhielten, versäumte doch keiner darüber, sich satt zu essen, denn sie meinten, mit vollem Magen lasse es sich leichter sterben als mit leerem. Nach dem Essen begannen die Männer, sich gegen den Feind zu rüsten, wobei es viel Hin- und Herreden gab. Nasenmann, der bis jetzt immer der Erste gewesen war, meinte jetzt, er habe dieses Ehrenamt lange genug bekleidet und wünschte, dass ein anderer an seine Stelle träte. Aber die anderen sträubten sich dagegen und sagten, es wäre nicht in Ordnung, wenn sie sich vor ihren Vorgesetzten drängen wollten. Mut hätten sie genug, nur keinen Körper, der mit ihrem Mute gleichen Schritt hielte. Dreikraftmann meinte, ob es denn nicht das Beste wäre, wenn einer für alle anderen stürbe und der Hauptmann dies auf sich nähme. Aber Nasenmann schrie, dass der Wald widerhallte. »So haben wir nicht gewettet. Wer einen guten Rat zu geben weiß, der hat auch die Pflicht, meine ich, selber diesem Rate gemäß zu handeln.« Nachdem sie noch eine Zeit lang gezankt und hin und her gestritten hatten, so einigten sie sich endlich dahin, dass alle gleichzeitig mit der Lanze auf den Feind eindringen sollten, nahmen die Lanze auf die Achseln und zogen in alter Weise dem Walde zu, wo das böse Untier hauste. Bevor sie den Wald erreichten, mussten sie über ein Blachfeld. Da war eine Dame vom Espenhain oder gerade herausgesagt, ein Hase, der sich eben gesetzt hatte und seine langen Ohren emporstreckte. Dieser grässliche Anblick erschreckte die Schneider dergestalt, dass sie sogleich stillstanden und sich berieten, ob sie vorwärts gehen, gerade auf das grässliche Untier losstürmen und es mit ihrer langen, scharfen Lanze durchbohren sollten, oder ob es nicht besser sei, die Flucht zu ergreifen, ehe das Tier über sie herfalle und einen nach dem anderen hinunterschlucke. Da nun Schwanzmann der Hinterste und durch 6 Mann vor sich geschützt war, so schwoll seine Verwegenheit so sehr an, dass er dem Nasenmann zurief, »Stoß den Feind nieder! Wir helfen ja von hinten nach!« Aber Nasenmann erwiderte, »Du hast gut schwatzen, du bist durch andere gedeckt. Wärest du an meiner Stelle, so fiele das Herz dir wohl 20 Mal in die Hosen.« So haderten die Männer eine Weile. Einer gab immer dem anderen Schuld, dass man nicht gerade auf den Feind losgehe. Allen aber standen vor Furcht die Haare zu Berge wie die Schweinsborsten. Endlich aber rief Nasenmann, »Gehen wir denn, ihr Männer, gerade drauf los!« kniff die Augen zu und stürmte vorwärts. Dabei schrie er aus Leibeskräften »Hojo! Hojo!« worauf der Hase nach dem Walde davonlief. Als Nasenmann nach dem Feinde blinzelte und seine Flucht sah, rief er vor Freude »Er weicht schon! Er weicht schon! Er weicht schon! Ebenso gut könnte man die Luft greifen! Seht, Männer, seht, er läuft wie ein Hase! Sollte es nicht gar ein Hase sein?« Dreikraftmann sagte »Ich weiß nicht, Brüderchen, wo du deine Augen gelassen hast. Das Tier hat die Größe eines Füllens.« Vierkraftmann wollte dies berichtigen und meinte, das Tier sei doch wohl so hoch wie ein Pferd. Fünfkraftmann sagte, »Meinem Auge erscheint ein Ochs, mit diesem Tiere verglichen kleiner als ein junger Hund.« Schwanzmann aber meinte, das Tier habe die Höhe eines Heuschobers. So konnten die Männer sich lange nicht einigen über die Größe des Tieres, das aber mussten sie zuletzt alle einräumen, dass der Unhold auf den ersten Anblick allerdings einen Körper habe wie ein Hase, jedoch um vieles größer sei als ein Hirsch. Als nun die Türkenlandskämpfer aus der eben beschriebenen Fährlichkeit alle glücklich mit dem Leben und mit gesunden Gliedmaßen davongekommen waren, wurde zur Stärkung ein Imbiss genommen. Dann überlegten sie, was nun zunächst zu tun sei. Dass sie bislang auf ihrem Zuge mehr als genug wackere Taten vollbracht, welche im Gedächtnis der Nachkommen fortleben würden, das fühlte jeder von ihnen. Und ein jeglicher war dessen froh, dass er an seinem Teile ein Mann gewesen sei, den keine Drangsal vom rechten Pfade hatte ablenken können. Nach langem Ratschlagen wurde beschlossen wie folgt: Wer so viele Tage lang Hitze und Beschwerden ertragen wie wir 7, der hat ein volles Recht, heimzukehren und fortan unter dem Schatten des Ehren- und Ruhmesbaums, welchen vereinte Tapferkeit gepflanzt, die Tage seines Alters zu verleben. Lanze und Seehundshaut aber sollen zu ewigem Gedächtnis an einem passenden Orte aufgehängt werden, den Nachkommen zur Schau, damit alle Schneider Kunde erhalten von den Taten, welche ihre Vorväter auf der Welt verrichteten. Ob gegenwärtig noch Überbleibsel von dem berühmten Schlachtspeer und von der Seehundhaut vorhanden sind, weiß ich nicht mit Sicherheit anzugeben. Was aber männiglich bekannt ist, das ist der Schneider Mut und Tapferkeit. Diese von ihren Vorfahren überkommenen Eigenschaften sind das Erbteil aller Schneider und werden ihnen verbleiben bis an der Weltende. End of Wie sieben Schneider in den Türkenkrieg zogen, bei Friedrich Reinhold Kreuzwald, read by Martin Harbecke.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Sonnet 75 from Amoretti by Edmund Spenser. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. "Vain man," said she, "that dost in vain assay a mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and eke my name be wiped out likewise." "Not so," quoth I, "let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. My verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name, where, when as death shall all the world subdue, our love shall live, and later life renew." End of Sonnet 75 from Amoretti by Edmund Spenser. Sonnet 77 from Amoretti by Edmund Spenser. Was it a dream, or did I see it plain? A goodly table of pure ivory, all spread with junkets fit to entertain the greatest prince with pompous royalty, amongst which there in a silver dish did lie two golden apples of unvalued price, far passing those which Hercules came by, or those which Atalanta did entice, exceeding sweet, yet void of sinful vice, that many sought, yet none could ever taste, sweet fruit of pleasure, brought from paradise by love himself, and in his garden placed. Her breast that table was, so richly spread, my thoughts the guests which would thereon have fed. End of Sonnet 77 by Edmund Spenser. Recording by Bob Gonzalez. Sonnet 7 by William Shakespeare. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Lo, in the Orient, when the gracious light lifts up his burning head, each under eye doth homage to his new appearing sight, serving with looks his sacred majesty, and having climbed the steep up heavenly hill, resembling strong youth in his middle age, yet mortal looks adore his beauty still, attending on his golden pilgrimage. But when from that highmost pitch, with weary car, like feeble age he reeleth from the day, the eyes, for duteous, now converted are from his low tract, and look another way. So thou, thyself outgoing in thy noon, unlooked on, diest, unless thou get a son. End of Sonnet 7 by William Shakespeare. Sonnet 17 by William Shakespeare. Who will believe my verse in time to come, if it were filled with your most high deserts, though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life, and shows not half your parts. If I could write the beauty of your eyes, and in fresh numbers number all your graces, the age to come would say, this poet lies. Such heavenly touches ne'er touched earthly faces. So should my papers, yellowed with their age, be scorned, like old men of less truth than tongue, and your true rights be termed a poet's rage, and stretched meter of an antique song. But were some child of yours alive that time, you should live twice, in it and in my rhyme. End of Sonnet 17 by William Shakespeare. Recording by Bob Gonzalez. Sonnet 71 by William Shakespeare. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. No longer mourn for me when I am dead than you shall hear the surly, sullen bell give warning to the world that I am fled from this vile world with vilest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I in your sweet thoughts would be forgot if thinking on me then should make you woe. Oh, if, I say, you look upon this verse when I perhaps compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay. Lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone. End of Sonnet 71 by William Shakespeare. Sonnet 73 by William Shakespeare. That time of year thou mayst in me behold, when yellow leaves, or none or few, do hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined choirs, where late the sweet birds sang. In me thou seest the twilight of such day as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away, death's second self that seals up all in rest. In me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. This thou perceiv'st, which makes thy love more strong, to love that well which thou must leave ere long. End of Sonnet 73 by William Shakespeare. Recording by Bob Gonzalez. Sonnet number 7 from Amoretti by Edmund Spenser. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Fair eyes, the mirror of my mazed heart, what wondrous virtue is contained in you, the which both life and death forth from you dart into the object of your mighty view. For when ye mildly look with lovely hue, then is my soul with life and love inspired. But when you lower or look on me askew, then do I die as one with lightning fired. But since that life is more than death desired, look ever lovely, as becomes you best, that your bright beams of my weak eyes admired may kindle living fire within my breast. Such life should be the honor of your light, such death the sad example of your might. End of Sonnet number 7 from Amoretti by Edmund Spenser. Recording by Bob Gonzalez. Sonnet 17 from Amoretti by Edmund Spenser. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The glorious portrait of that angel's face, made to amaze weak men's confused skill, and this world's worthless glory to embase, what pen, what pencil can express her fill? For though he colors could devise at will, and eke his learned hand at pleasure guide, least trembling, it his workmanship should spill, yet many wondrous things there are beside. The sweet eye-glances that like arrows glide, the charming smiles that rob sense from the heart, the lovely pleasance and the lofty pride cannot expressed be by any art. A greater craftsman's hand thereto doth need that can express the life of things indeed. End of Sonnet 17 from Amoretti by Edmund Spenser. Recording by Bob Gonzalez.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sonnet 77 by William Shakespeare. This is recorded to celebrate the 7th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Thy glass will show thee how thy beauties wear, thy dial how thy precious minutes waste. These vacant leaves thy mind's imprint will bear, and of this book this learning mayst thou taste. The wrinkles which thy glass will truly show, of mouthed graves will give thee memory. Thou by thy dial's shady stealth mayst know time's thievish progress to eternity. Look, what thy memory cannot contain, commit to these waste blanks, and thou shalt find those children nursed, delivered from thy brain, to take a new acquaintance of thy mind. These offices, so oft as thou wilt look, shall profit thee and much enrich thy book. End of Sonnet 77 by William Shakespeare. Recording by Bob Gonzalez.